appello del martedì.
Mamma, vedete il Fernseher lauter.
Il pallone secondo Matteus. Lothar il grande, ospite del nostro faccia a faccia.
Ich verstehe kein Wort. Moment, das ist ja der Lothar.
Buonasera, Matteus.
Buonasera, amici italiani.
Buonasera.
Guten Abend, meine deutschen Freunde aus Monaco, die Baviera. Besser bekannt als München. Von hier aus geht's heute über den Brenner in die Lombardei, in die norditalienische Region zwischen Lago Maggiore, Po und Gardasee. In dieser Folge wollen wir mit Lothar Matthäus auf einer Welle der Begeisterung bis zum Gipfel der Fußballwelt reiten. Und ich meine nicht nur die Meisterjahre bei Inter Mailand, sondern da war ja auch noch diese WM 1990. Wir werden aber auch die Weltpolitik im Auge behalten, denn schließlich wird Deutschland 1990 wiedervereinigt und damit auf Jahre hinweg im Fußball unbesiegbar. Ihr erinnert euch, oder? Das hat ein leicht angeschickerter Franz Beckenbauer nach dem Gewinn des Weltmeistertitels so gesagt. Und in dieser Zeit rückt auch das Privatleben von Lothar in den Fokus, denn der frische Familienvater verliebt sich in die fesche Fernsehmoderatorin Lolita Morena. Und natürlich fragen wir uns, was aus Silvia und den Kids wird. Ich begrüße euch herzlich zu unserer vierten Folge von 11 Leben, die Welt von Lothar Matthäus. Ich bin Markus Kafka und sage heute Ciao e benvenuto a Milano. Italien, das ist ja wirklich eins meiner absoluten Lieblingsreiseländer. Ich war schon als Kind regelmäßig da, weil meine Eltern jedes Jahr mit mir und meinem kleinen Bruder in den Sommerferien dorthin gefahren sind. Immer auf denselben Campingplatz, den Union Lido in Cavallino bei Jesolo an der Adria, logisch. Wo übrigens im Lauf der Zeit so einige erste Male für mich passiert sind. Erste Pizza, erster Kuss, erster Sex und auch das erste und einzige Mal im Knast. Nach einem kleinen Missverständnis mit den Carabinieri in Venedig. Ja, andere Geschichte. Ich kam jedenfalls sehr früh mit der italienischen Kultur, Sprache und Küche in Berührung. Meine letzten 5 Urlaube habe ich auch schon wieder dort verbracht. Italien war und ist also mein absolutes Sehnsuchtsland. Deswegen habe ich mich auch schon immer für den italienischen Fußball und die Serie A interessiert. Auch schon bevor deutsche Spieler dorthin gewechselt sind. Aber natürlich nochmal ganz besonders, als Lothar bei Inter angeheuert hat. Ich weiß gar nicht, ob Lothar schon mal im Urlaub in Italien war, bevor er im Sommer 1988 nach Mailand wechselt, in die Serie A, damals ja die stärkste Liga der Welt. Eine Liga, in der sich die Weltstars nur so tummeln, wie heute in der Premier League oder bald in der Saudi Professional League. Lothars Teamkamerad, der italienische Stürmer Aldo Serena, hatte das Glück, in seiner Karriere für Inter, AC und Juve aufzulaufen und hat dementsprechend viele prominente Mitspieler gehabt.
In Italien wurden damals die höchsten Gehälter gezahlt und deshalb kamen alle Topspieler hierher. Ich habe bei Milan mit Van Basten, Rüllit und Rijkaard gespielt, bei Juve mit Platini und Laudrup, bei Torino mit Schattner und bei Inter mit Lothar, Andi und Klinsmann. Dann waren da noch Zico bei Udinese, Sokrates und Passarella bei Fiorentina, Völler bei der Roma, Napoli mit Maradona und Careca. Jeder Sonntag war ein Fest. Die Stadien waren an jedem Spieltag voll. Die Atmosphäre einzigartig.
Ohne die Ausländerbeschränkung, die maximal 3 Ausländer pro Team erlaubt, wären es noch viele internationale Stars mehr gewesen. Aldo Serena ist einer der einheimischen Stars der Liga. Dazu kommen zum Beispiel Lothars Teamkollegen bei Inter, Verteidiger Beppe Bergomi und Torwart Walter Zenga oder Paolo Maldini und Franco Baresi von der innerstädtischen Konkurrenz Milan und natürlich der Superstar der Azzurri Roberto Baggio. Die Ausländerbeschränkung bedeutet aber auch, dass die Transfers ausländischer Spieler sitzen müssen. Besonders bei einem Traditionsverein wie dem Football Club Internazionale Milano, dessen große Zeit damals aber schon über 10 Jahre zurückliegt. Kommt da etwa unser Lothar mal wieder als Hoffnungsträger auf eine bessere Zukunft? Diese Aussicht auf Erfolg ist Inter jedenfalls stolze 8,4 Millionen D-Mark wert. Denn Inters Trainer Giovanni Trapattoni, schon mal von dem gehört, ist sich sicher, dass Matthäus und Brehme voll einschlagen werden. So hat er mit der Aussicht auf diese Verstärkungen Stürmer Aldo Serena nach der Saison 87-88 überredet zu bleiben.
Inizialmente devo dire che
Am Ende der Saison 1987-1988 hat Trapp zu mir gesagt, Aldo, kommende Saison gewinnen wir auf jeden Fall was, denn es werden zwei Spieler zu uns kommen. Wir haben sie bereits verpflichtet, ich kann dir aber noch nicht sagen, wer es ist. Sie werden Inters Geschichte verändern. Und dann sind die zwei gekommen und haben die Geschichte von Inter verändert.
Und Trapp soll Recht behalten. Da wir vermutlich alle nicht so firm in der Historie der Serie A im Allgemeinen und von Inter Mailand im Speziellen sind, haben wir uns für viele tausend Lire Expertise aus Italien eingekauft. Und zwar einen Fußballjournalisten von der italienischen Sportpublikation La Gazzetta dello Sport. Den langjährigen Inter-Begleiter Francesco Acchetti. Der hat für uns mal die Historie der Liga erklärt, wie es um Inter in den 80ern bestellt war und was es bedeutet hat, dass Lothar dorthin wechselte.
Ja, in der Serie A gibt es historisch gesehen drei dominante Teams, auch wenn man die Anzahl der Titel mitzählt. Also Juventus, das am meisten Titel gewonnen hat, dann Inter und AC, die bei 19 Titeln, also Scudetti, stehen. Es ist die große Macht des Nordens, wurde immer gesagt. Das heißt, die am stärksten industrialisierten Städte hatten und haben eine größere Wirtschaftskraft als die Städte Süditaliens. Auch wenn Neapel derzeit der Meister Italiens ist, hat es den Scudetto erst dreimal gewonnen. AS Rom und Lazio haben auch nicht mehr gewonnen. Das heißt, es gibt sowohl wirtschaftliche als auch sportliche Unterschiede zwischen Norditalien und Süditalien.
Und was kannst du über Inters Stellenwert im Konzert der großen Clubs Italiens berichten?
Inter wird die Vielgeliebte genannt. Das heißt, eine Mannschaft, die schon immer eine Tradition hatte. Eine Mannschaft, die in der Vergangenheit insbesondere in den 60er Jahren auch Europa dominierte, als sie zwei aufeinanderfolgende Europapokale gewann und dann 2010 mit José Mourinho den dritten gewann. Man darf auch nie vergessen, Mailand ist von der Mentalität her sehr deutsch. Es ist eine Stadt der Arbeit, des Profits und des Fleißes, nicht so unbeschwert. Über Mailand wird oft gesagt, dort rennen die Leute immer, weil sie zur Arbeit müssen. Während in anderen italienischen Städten das Leben mehr genossen wird.
Wie sah es bei Inter aus, als Lothar kam? Juve und AC waren zu der Zeit stärker einzuschätzen, oder?
Ab Mitte der 80er Jahre war Inter in den Händen eines Unternehmers im Restaurantsektor. Mit der Ankunft von Pellegrini und Giovanni Trapattoni versuchte Inter in diesen Jahren jedoch die Dominanz von Juve und auch vom AC Mailand zu durchbrechen. Denn Milan gewann in dieser Saison, bevor Matthäus zu Inter wechselte, unter einem neuen, noch nicht so bekannten Präsidenten namens Silvio Berlusconi den Titel.
Lothar war beileibe nicht der erste Deutsche in Italien, aber schon der erfolgreichste.
Lothar übertrumpft sie alle. Auch Bremen war sehr wichtig, war oft unterschätzt. Zu Beginn war manchmal zu vernehmen, wir haben Lothar geholt und mussten deshalb auch seinen Kumpel verpflichten. Aber so einen Linksverteidiger wie Bremen hat Inter lange nicht mehr gefunden. Auch Helmut Haller hat in Italien gute Erinnerungen hinterlassen. Aber Lothar und Kalle waren die stärksten. Völler ist in Rom immer noch sehr beliebt, war aber nicht so erfolgreich. Die Deutschen der 80er und 90er Jahre haben den größten Stempel hinterlassen. Da war auch Briegel, der mit Hellas Verona den Scudetto gewann, gegen Maradonas Napoli. Er ist auch immer noch sehr beliebt, aber Lothar würde ich auf die Eins setzen.
Un rendimento elevato, se fai la classifica, io Lothar lo metterei al primo posto.
Grazie mille, Franco. Es ist schon so, wenn man wirklich den Schritt zum Weltstar gehen will, dann muss man in den 80ern, frühen 90ern in die Serie A. Diego Maradona ist ja auch nicht grundlos von Barcelona weg nach Napoli gegangen. Und mit Maradona und all den anderen Stars will sich unser Lothar jetzt messen. Beziehungsweise all diese Stars müssen sich jetzt mit ihm messen. Mit Kumpel Andi Brehme im Schlepptau und seiner Frau Silvia und den kleinen Töchtern Alisa und Viola an der Seite beginnt in der Lombardei in Mailand die Ära von Il Grande Lothar, dem Weltstar. In dieser italienischen Metropole, der zweitgrößten Stadt Italiens, die Sitz der Börse ist, das Zentrum der Modeindustrie und Heimat der größten Medienkonzerne und Verlage, soll also Lothars Leben weitergehen. Nichts gegen München, aber an die Strahlkraft von Mailand kommt die bayerische Landeshauptstadt objektiv gesehen nicht ran. aber erst mal Italienisch lernen. Denn zu dieser Zeit gilt, wie gesagt, noch eine Ausländerbeschränkung in der Serie A und daher ist, im Gegensatz zu heute, noch nicht schlechtes Englisch die international anerkannte Kabinensprache, sondern fließendes Italienisch. Lustigerweise hat sein Kapitän Giuseppe Bergomi 2011 in einem Interview mit Elf Freunde behauptet, dass Jürgen Klinsmann schneller und besser Italienisch gelernt habe als Matthäus und Brehme. Bergomi amüsiert sich darüber, wie er im Trainingslager ins Zimmer der zwei Deutschen kommt und beide auf dem Bett liegen wie Schuljungs und das deutsch-italienische Wörterbuch studieren. Immerhin haben sie aber kühles Bier gelagert. Stimmt's, Aldo Serena?
Meine erste Erinnerung an die Neuzugänge geht auf den ersten Tag im Trainingslager in der Nähe von Varese zurück. Am Abend haben mich Lothar und Andi in ihr Zimmer eingeladen, damit wir uns kennenlernen konnten. Als sie den Kühlschrank geöffnet haben, war der voller Bier. So haben wir auf die anstehende Saison angestoßen.
Lothar beschreibt in seiner Biografie ganz oder gar nicht diesen Integrationsprozess inklusive Nachtreten gegen zwei französische Kicker beim FC Bayern.
Wir lernten per Wörterbuch, per Zeitung, per Mitspieler. Während die Franzosen beim FC Bayern, ich denke da nur an Jean-Pierre Papin oder Bichente Lizarazu, noch nach Jahren ihre Interviews auf Französisch gaben, saßen Andi und ich nach 3 Monaten in italienischen Talkshows. Ohne Dolmetscher. Wahrscheinlich klangen wir wie irgendein Fremder, der nach Deutschland kommt und nach 3 Monaten versucht, Witze zu erzählen. Aber wir haben uns bemüht, um uns schnell zu integrieren. Die Italiener bemerkten das und begegneten uns von Beginn an mit Sympathie.
Franco Acchetti weiß noch, dass andere ausländische Spitzenspieler wie Platini oder Van Basten es schwer hatten bei ihren neuen Clubs und deren Anhängern. Wie kam Lothar bei den Fans an?
Sehr gut. Er war einer, der andere mitriss und er hat sich sofort eingefunden. In jenen Jahren kam beispielsweise auch Platini zu Juve, der einige Monate gebraucht hat, um sich einzufinden und von den Fans geliebt zu werden. Wenn du in Italien 2 schlechte Spiele machst, kommen schnell Stimmen auf, oh, wen haben wir denn da gekauft? Bei Platini hat es 6 Monate gedauert, bis er ein Topspieler war. Lothar dagegen kam in Mailand an und schlug sofort ein.
Auch privat kommt Lothar schnell in der neuen Heimat an. Und zwar in Carimate, einem kleinen Dörfchen zwischen Como und Mailand, das für die Matthäuses und Bremes zum Zuhause werden soll. An sich ist der Ort nichts Besonderes, er liegt einfach in der Nähe des Trainingsgeländes von Inter und dem Comer See. Da können die Herren Fußballer nach dem Training noch zum Wasserski an den Lago di Como fahren. Schließen wir kurz die Augen und gehen auf eine Reise durch Raum und Zeit nach Norditalien im Jahre 1988. Wir sind junge Fußballmillionäre, tragen edle Moonwash-Designer-Jeans im Karottenschnitt, dazu Tennissocken, natürlich vom Puma, in filigranen Gucci-Slippern. Am Handgelenk eine teure Uhr und ein goldenes Armband. Das bunte Versace-Hemd oben aufgeknöpft und eine Goldkette auf der blanken Brust. Die Designer-Sonnenbrille steckt auf dem Kopf. Einen gelben Designer-Pulli haben wir uns lässig über die Schultern drapiert und vorne mit den Ärmeln zugeknotet, damit er vom Fahrtwind nicht wegfliegt. Es macht richtig Spaß, mit dem flotten Cabrio über die gewundenen Landstraßen zum Comer See zu heizen. Dort empfängt uns der Betreiber der Marina überschwänglich herzlich. Wir verstehen nur die Hälfte von dem, was er so erzählt, nicken aber freundlich und sagen ein paar Mal «Sì, certo». Unser Italienkenner Franco Acchetti gibt uns einen Überblick über den Lifestyle der Interprofis.
Viele wohnten am Comer See. Rummenigge lebte in der Villa eines sehr reichen Industriellen, der die Hälfte der Villa an Kalle und die andere an die bekannte italienische Sängerin Milva vermietet hatte. Auch Lothar hat außerhalb von Mailand gewohnt. Doch ihr Leben hat sich in Mailand abgespielt. Da gab es die besten Restaurants und Highlights wie die Modewoche. Die Fußballer waren Teil der High Society. Wenn du wichtig sein wolltest, musstest du einen Fußballer kennen oder zumindest ein Foto mit ihm haben. Es waren die Jahre, als der Scudetto entweder an Milan oder Inter ging und beide Clubs auch im Landesmeisterpokalrennen vorne mitmischten.
Es war der Höhepunkt des Milano da Bere, also des trinkfreudigen, feierfreudigen Mailands. Das endete allerdings im Jahr 1991 mit dem Korruptionsskandal Mani Pulite, also saubere Hände. Ende der 80er Jahre war für die Fußballer das höchste der Gefühle. Der Hedonismus kam in eine wirtschaftlich starke Stadt, die damals zu den stärksten in Europa zählte.
Das klingt doch sehr nach Dolce Vita in der Lombardei. Zum guten Leben soll aber auch guter Fußball gehören. Und Lothar liefert ab. Interkapitän Giuseppe Bergomi ordnet seine sportliche Leistungsfähigkeit im Elf-Freunde-Interview von 2011 folgendermaßen ein.
Lothar war unser stärkster Spieler und jeder hat ihn als Chef anerkannt. Matthäus war außergewöhnlich. Wenn er sich entschied, ein Spiel zu gewinnen, gewannen wir. Ich erinnere mich an ein Pokalspiel. Wir lagen zurück, als Lothar plötzlich zu mir sagte, Beppe, gib mir den Ball, ich mach das Tor. Ich schob Lothar ungläubig den Ball zu und er marschierte los. Ab 25 Meter vor dem Tor wurde es brenzlig für jeden Gegner. Hier begann der tödliche Radius von Matthäus. Er wusste intuitiv, welche Strategie zu welchem Zeitpunkt des Spiels zum Ziel führte. Er machte übrigens dann tatsächlich ein Tor. Wir glichen aus und das Pokalspiel kippte zu unseren Gunsten.
Natürlich ist auch Trainer Trapattoni begeistert von seinem neuen Anführer.
Trapp sagte über Lothar, er ist nicht Maradona, Platini oder Pelé, aber er wird uns den Erfolg bringen. Er gab ihm das Trikot mit der Nummer 10, die eine ganz besondere Bedeutung in Italien hatte. Das war ein Zeichen, dass er ihn zum Anführer, zum Leuchtturm der Mannschaft machte.
Und was macht so ein Anführer? Er übernimmt Verantwortung, besonders in Spitzenspielen. So auch 4 Spieltage vor Saisonende, als es gegen Diego und seinen SSC Neapel geht. Inter hat schon 6 Punkte Vorsprung auf den amtierenden Vizemeister, kann ihn mit einem Sieg aus dem Meisterrennen werfen. Stadtrivale und Titelverteidiger AC Milan ist zu diesem Zeitpunkt schon abgeschlagen. Aber erstmal geht Neapel in Führung. Der brasilianische Topstürmer Carreca markiert kurz vor der Halbzeit seinen 19. Treffer der Saison. Nach der Pause gelingt rasch der Ausgleich. Luca Fusi macht ein Eigentor. Und dann kommt die 83. Minute. Freistoß für Inter. Zentral aus 18 Metern. Erst hat Andi Brehme zweimal versucht, den Freistoß zu schießen. Doch die Mauer der Neapolitaner verhält sich beide Male nicht regelkonform. Also schnappt sich Lothar den Ball. Es sieht aus, als nehme er die Faxen der Gegner persönlich. Denn in diesen Schuss legt er alles rein. Hämmert den Ball mit voller Kraft durch die Mauer. Links unten ins Eck. Der Torwart hat keine Chance. Inter ist der Scudetto, also der italienische Meistertitel, nicht mehr zu nehmen. Das weiß auch der TV-Kommentator des italienischen Fernsehens. Alter, da kannst du als Tontechniker im Übergang nur noch den Kopfhörer weglegen. Lothar hat es tatsächlich geschafft. Inter holt 1989 nach 9 Jahren wieder den Scudetto. Dank des dynamischen, torgefährlichen Antreibers Matthäus, dank der Flanken von Andi Brehme und dank der teutonischen Siegermentalität, die sie mitgebracht haben. Die deutschen Fußballer werden zu der Zeit in der internationalen Presse ja gerne die Panzer genannt. Oder, wie Torschützenkönig Serena es beschreibt,
die beiden haben uns die Überzeugung übertragen, überall in allen Stadien gewinnen zu können. Unsere Mentalität davor war, dass sie etwas ängstlich waren, als wir zu Juve fuhren oder nach Rom und Neapel, wo Maradona und Carreca waren. Wir waren vorsichtig. Lothar und Andi haben uns klargemacht, dass wir dorthin fahren konnten, um unser Spiel durchzuziehen und zu versuchen zu gewinnen, ohne Angst zu haben. Diesen Mentalitätswechsel haben sie angestoßen.
Dieser erfolgreiche Mentalitätswandel ist für einen in Mailand besonders schwer, nämlich für Trainer Giovanni Trapattoni, der als Defensivtaktiker berühmt ist. Die Folge ist natürlich ein Konflikt zwischen dem deutschen Star, der immer gewinnen will, und seinem italienischen Trainer, der bloß nicht verlieren will. Mittlerweile ist die deutsche Kolonie in Mailand um Stürmer Jürgen Klinsmann angewachsen, der mit wehender blonder Mähne und VW Käfer gut bei den Fans und den Teamkollegen ankommt. Wahrscheinlich besser als unser Lothar, wenn man in Interviews mit den ehemaligen Kollegen zwischen den Zeilen liest. Allerdings ist von der großen Rivalität der beiden deutschen Stars, die ja vor allem Mitte der 90er beim FC Bayern eskaliert, noch nicht viel zu spüren. Als Deutsche im Ausland rauft man sich dann doch eher zusammen. Bewunderung und Respekt für den Sportler bedeutet also vermutlich nicht gleichzeitig Liebe für den Menschen, Lothar. So verhält es sich auch bei unserem Interviewpartner Aldo Serena, den im Privatleben mehr mit Jürgen Klinsmann verbindet, als mit Lothar, den er so beschreibt.
Er war kein lockerer Typ. Er war sehr ernst und auf die Arbeit konzentriert. Hat sehr auf sich als Profi geachtet. Das, was er gemacht hat, hat er zu 100% gemacht. Im Leben, im Fußball, in jedem Training. Er hat sich voll reingehängt und wollte immer besser werden.
Lothars Zeit in Mailand ist weniger von seiner abendlichen Freizeitgestaltung als von einer großen Rivalität geprägt, von der deutsch-niederländischen, die in diesen Jahren sowohl im Vereins- als auch im Nationaldress kulminiert. Zum denkwürdigen WM-Achtelfinale kommen wir später. Erstmal geht es um die innerstädtische Konkurrenz zwischen Inter mit den drei deutschen Stars und AC Milan mit seinen Niederländern. Die Spielanlage der beiden Clubs kann unterschiedlicher nicht sein. Sarkis Milan spielt offensiven Pressingfußball, während Trapattoni bekanntermaßen ein Defensivtaktiker war. Stichwort Catenaccio. Die Rossoneri unter Arrigo Sacchi sind eigentlich der stärkere Club, werden 88 Meister und erringen 89 und 90 den Pokal der Landesmeister. Franco Achetti gibt uns Einblick in eine geteilte Stadt.
Es ist eine sehr starke Rivalität. Anders als in anderen Städten, wo jeder Club sein eigenes Stadion hat, teilen sich beide Clubs dasselbe Stadion. Deshalb steht immer die Frage im Raum, ist San Siro eher von Inter oder eher von Milan? Die Antwort, es ist von beiden. Eine Woche spielt eine Club darin, die nächste der andere. Eine Besonderheit der Rivalität ist, dass sie zwar sehr stark ist, aber gewaltfrei. In anderen Städten gibt es leider auch Ausschreitungen bei Derbys. In San Siro sind solche Vorfälle sehr selten. Es herrscht eine Art Respekt zwischen den Ultras.
Das waren italienische Impressionen über Inter Mailand mit Mentalitätsmonster Matthäus. Im Zweierpack mit Andi Brehme hat er den beliebten Traditionsclub wachgeküsst und zu alter Stärke und Titeln geführt. Grazie, Lothar. Aber ihr schart sicher schon mit den Hufen und wollt über die WM 90 reden. Rücken wir jetzt also den unbestritten größten Triumph von Lothar Matthäus in den Fokus. Den Weltmeistertitel bei der sogenannten Heim-WM 1990 in Italien. Er spielt ja bei Inter Mailand und die ersten Spiele von Deutschland bei der WM sind auch alle in Mailand im San Siro, im Stadio Giuseppe Meazza, sozusagen in seinem Wohnzimmer. Die ganze Stadt, also zumindest der blau-schwarze Teil, liegt dem Meistermacher zu Füßen. Und deswegen sind ja dann auch die Italiener nach dem Ausscheiden ihrer Mannschaft irgendwann auf der Seite der Deutschen. Spätestens ab dem Achtelfinale habe ich sogar Un'estate Italiana, den offiziellen WM-Song von Gianna Nannini und Edoardo Benato, bei den Fernsehübertragungen lauthals mitgesungen. Das muss man sich mal vorstellen. Das Ding war ja super cheesy und der totale Gegenentwurf zu der Musik, die ich damals auch sonst so gehört habe, also Goth, Grunge und Metal. Da scheine ich also einiges verklärt zu haben. Denn zur vollen Wahrheit gehört, dass die WM 90 in der Fußballwelt außerhalb Deutschlands etwas kritischer gesehen wird als bei uns Weltmeistern, wie Christoph Biermann, der preisgekrönte Fußballautor und Journalist, weiß.
Die WM 1990 ist zwar so im globalen Bewusstsein als quasi die schlimmste aller Zeiten in Erinnerung, im Deutschen aber irgendwie eher nicht, weil es ja mit schon spektakulären Spielen verbunden war, dem Sieg gegen Jugoslawien, wo Lothar Matthäus ja auch eine große Rolle gespielt hat, im Spiel gegen Holland und dann dem Einzug ins WM-Finale im Elfmeterschießen gegen England. Das war ja schon alles spektakuläre Ereignisse, aber der Gesamtfußball, und das darf man halt auch nicht vergessen, der Gesamtfußball in der Zeit, also der gespielte Fußball auf dem Rasen, da gab es halt auch eine Krise. Also der Fußball war sehr defensiv. Es wurde unheimlich viel Zeit durch Rückpässe zum Torwart verhühnert und die Spiele waren zäh. Also insgesamt ein sehr unerfreuliches Cocktail.
Soweit der Experte. Für uns Fans zählt aber der Titel und da fragt auch schon lange keiner mehr nach, ob da schöner Fußball gespielt wurde. Als Zeitzeugen haben wir geladen Klaus Augenthaler, Hansi Pflügler und den Physiotherapeuten der Nationalmannschaft Klaus Eder. Die drei haben sich in Donaustauf, dem Reha-Mekka, bei Eders Zuhause eingefunden und versuchen sich mit unserem Redakteur Stefan Rommel im feinsten Bayerisch an das Turnier zu erinnern.
Wenn ich mal so in die Runde fragen darf, was ist, wenn Sie jetzt an das Turnier denkt? Das ist klar, der Titel steht wahrscheinlich über allem oder steht mit Sicherheit über allem, aber was kommt denn da sofort in den Sinn? Oder kann man da sicher eine Sache rauspicken, wo man sagt, das war das Highlight von den 6 Wochen oder 8 Wochen, die man da zusammen war?
Also ich fand einfach so, dass alle auf dem Top-Niveau waren, also dass keiner irgendwie schwächer war und so weiter, sondern dass jeder die Bestform gehabt haben, um da zu spielen.
Es war damals wirklich familiär alles. Also ich habe auch als Physiotherapeut das nie das Gefühl gehabt, dass Unstimmigkeiten, große Unstimmigkeiten in der Mannschaft ist oder Ressentiments, der eine mit dem nicht. Und selbst die Leute, die jetzt nicht gespielt haben und nicht so oft gespielt haben, die waren einfach ein Teil der Mannschaft, die waren trotzdem gut drauf und haben sich nicht bei uns auf der Massagebank ausgekotzt. Ich meine, wir sind natürlich auch die seelische Müllkippe manchmal. Na, hast du mal eine Stunde Zeit für den oder 1,5 Stunden. Und das muss ich schon sagen, das war eigentlich optimal.
Wunderbar, den Herren beim Reden zuzuhören, da geht einem förmlich das bayerische Herz auf. Wie war denn die Organisation und die Stimmung bei diesem Turnier, gerade wenn man an die früheren Turniere denkt? War da eine gute Truppe zusammen? Fragen wir doch den Reiseleiter, Kaiser Franz, der in einem alten ARD-Fernsehbeitrag von Urlaubsstimmung berichten kann.
Das Quartier stand, ich würde nicht sagen nicht Tag und Nacht, aber unter Tag stand das Quartier offen. Die Spielerfrauen sind zu uns gekommen, sie waren bei uns am Swimmingpool gelegen. Das war teilweise habe ich das Gefühl gehabt, wir sind in Italien bei einem Betriebsausflug.
Eine gute familiäre Atmosphäre scheint leistungsförderlich zu sein. Und so starten die Deutschen mit einem 4:1 gegen die Jugoslawen und 2 Toren von Lothar Matthäus. Und weil es so schön war, hören wir uns mal an, wie das berühmte 3:1 gegen Jugoslawien im Auftaktspiel fällt.
Eine ruhende Situation, haben wir geschlafen da hinten.
Matthäus wieder. Und das ist das Tor!
Weltklasse, ja. Einmalig.
Also bärenstark, dieser Lothar Matthäus heute. Unglaublich, das war ein Schuss wie am Strich.
Jugoslawien ist damals eine Fußballmacht mit Spielern aus dem heutigen Serbien, Kroatien, Bosnien, Montenegro und Slowenien. Da sind Offensivstars wie Dragan Stojkovic oder Dejan Savicevic oder Spielmacher Robert Prosinecki, die noch alle zusammen bei Roter Stern Belgrad spielen und 1991 den Europapokal der Landesmeister holen. Außerdem junge Stürmer wie Davor Šuka und Alen Boksic, die später noch mit Kroatien für Aufsehen sorgen würden. Und nicht zu vergessen der Dribbler Savic Susic von PSG. Bei diesem, ihrem letzten gemeinsamen Turnier, sind die Ballkünstler vom Balkan durchaus ein Geheimfavorit und schaffen es trotz der Auftaktniederlage ins Viertelfinale, wo sie erst im Elfmeterschießen am argentinischen Elfmeterkiller Goycochea scheitern. Umso höher ist also dieser Auftaktsieg Deutschlands einzuordnen. Wie bewertet der Kaiser später in der ARD-Doku über die WM 90 dieses Spiel und das Tor von Lothar Matthäus, das ja dann sogar Tor des Jahres in Deutschland wird?
Dann hatten wir auch das Glück, die Tore immer in der richtigen Phase zu machen. Und dann hat natürlich der Lothar Matthäus, das war vielleicht sein bestes Spiel in seiner gesamten Laufbahn, und ich habe ihn nie mehr wieder besser gesehen, vorher und auch nachher nicht. Und er hat es dann mit seinen Toren, hat dann praktisch immer wieder zur richtigen Zeit, hat er den Grundstein zu diesem Erfolg gelegt.
Gegenüber Lothar selbst fiel die Reaktion Beckenbauers laut Klaus Eder etwas anders aus.
Ich kann mich erinnern, wie der Lothar sein legendäres Spiel gemacht hat gegen Jugoslawien. Und auf dem Weg zur Kabine hat gesagt, und Trainer, was sagst du jetzt? Hat der Franz so gesagt, ich habe mal Zeit, wenn du das was bringst.
Mei, der Franz, herrlich. Der leichte 5:1-Sieg gegen die Vereinigten Arabischen Emirate und das 1:1 im letzten Spiel gegen Kolumbien sind eigentlich nur noch Randnotizen. Daher geht es ohne Pause weiter mit dem spektakulären Achtelfinale gegen die Niederlande. Das deutsche Inter-Trio gegen Hollands Trio vom AC Milan im gemeinsamen Stadion San Siro. Besser hätte man es sich nicht ausdenken können. Insbesondere, wenn man die an Hass grenzende Rivalität dieser großen Fußballnationen mit einbezieht und das letzte Aufeinandertreffen im Halbfinale bei der EM 1988. Der Tisch ist also reichlich gedeckt für eine historische Fußballschlacht. Und die geht nicht wegen toller Taktiken oder Tore in die Geschichte ein, sondern wegen der berühmten Spuckattacke des Holländers Frank Rijkaard, der unserem Stürmer Rudi Völler im Vorbeigehen in die lockige Haarpracht trotzt. Völler lässt sich provozieren, es kommt zur Rudelbildung und beide fliegen vom Platz. Beim Abgang in die Kabine spuckt Rijkaard nochmal. Und ganz Deutschland vor den TV-Apparaten denkt, was für ein Arschloch. Davor war die Rivalität ja eher eine sportliche, aber da wurde es halt jetzt persönlich und so richtig unappetitlich. Und mal abgesehen vom Fußball waren die drolligen Holländer ja hierzulande stets beliebt, vor allem im Fernsehen. Ich sag nur Johannes Heesters, Rudi Carrell, Lou van Burg, Marijke Amado und wie sie alle heißen. Persönlich habe ich eigentlich auch nur gute Erfahrungen mit Menschen aus Holland gemacht, aber wie gesagt, Fußball, ganz andere Kiste. Also, wie krass ging es denn zu zwischen Deutschland und den Niederlanden?
Aber entscheidend für das Spiel war natürlich auch die Qualität beider Mannschaften. Die waren halt absolut top, sage ich mal. Deswegen hat es auch so geändert, sage ich mal, dass halt die Rivalität ein bisschen übergeschwappt ist, sage ich mal, auf ein bisschen Brutalität.
Wahrscheinlich kann man sagen, dass eine Mannschaft, die so eine Schlacht siegreich bestreitet, danach zu großem instande sein muss. Doch erstmal müssen die Deutschen im Viertelfinale an den Tschechen vorbei. Deutschland gewinnt in Überzahl, knapp mit 1:0 durch einen Elfmeter. Von, na wem wohl, Lothar Matthäus. Die schwache Leistung gegen die Tschechoslowakei kann man im Nachhinein auf etwas zu viel Lebensfreude vor dem Spiel zurückführen. Denn das Team hat nach dem Hollandspiel 6 Tage frei. Lothar hatte sich am Gardasee bei Thomas Berthold gut gehen lassen und dann noch in Rom mit Rudi Völler und dessen neuer Flamme Sabrina. In Lothars Biografie ist von Weißweinpartys und Wasserski oberhalb der Promillegrenze die Rede. Aber angeblich alles kein Problem.
Wie passt das Bier- und weinselige deutsche Vita mit der vermuteten Disziplin eines Fußballprofis zusammen? Wunderbar passt das. Sicher, ich war auch mal mit Restalkohol beim Training. Die ersten 15 Minuten musste man tapfer sein. Dann verschwand der Kater durch die frische Luft und die körperliche Belastung automatisch.
Genau so reden sich jedes Wochenende die Amateurkicker ihre Sauferei vom Kreisklassenkick schön. 1990 kann man als feiner Herr Nationalspieler mit dem klassischen Alkohol rausschwitzen sogar noch Weltmeister werden. Apropos Restalkohol, im Halbfinale warten die nicht minder starken Trinker, also die Engländer, mit Gary Lineker und Paul Gasser Gascoigne. Entschieden wird es im Elfmeterschießen, in dem die Engländer traditionell ihre Nerven nicht im Griff haben. Lothar hat seine besser im Griff und verwandelt den zweiten Elfer für Deutschland. Mit einem 4:3 im Elfmeterschießen nach Chris Waddles Fehlschuss ist dann der zweite Erzrivale aus dem Weg geräumt. Und wer tröstet Chris Waddle, während die Kollegen schon feiern? Unser Lothar. Wahrscheinlich hat er an seinen verschossenen Elfmeter im Pokalfinale 1984 gedacht. Dieses Halbfinale ist übrigens der Ursprung von Gary Linekers unsterblichen Spruch über Deutschlands Nationalmannschaft, der übersetzt so lautet: Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach und am Ende gewinnen immer die Deutschen. Finale: Deutschland gegen Argentinien. Die Neuauflage des Endspiels von 1986. Die konkurrierenden Stars aus der Serie A, Lothar und Diego, gegeneinander. In der Liga hat sich dieses Jahr Maradonas Napoli durchgesetzt, nachdem ja 1989 Inter mit Lothar Matthäus Meister war. Die Revanche von 1986 machen aus dem DFB-Team noch 7 Spieler mit. Lothar Matthäus, Rudi Völler, Andi Brehme und Thomas Berthold, die damals gespielt haben, sowie Pierre Littbarski, Olaf Thon und Klaus Augenthaler, die auf der Bank saßen. Teamchef Franz Beckenbauer wählt dieses Mal für die offensiven Flügel das Kölner Duo Littbarski und Hässler aus. Littbarski hat er versprochen, im Finale zu spielen, nachdem im Halbfinale Olaf Thon den Vorzug erhalten hat. Und wisst ihr, wie Franz damals Litti erklärt hat, warum er im Halbfinale nicht auflaufen darf? Klaus Eder weiß es noch.
Wir haben Halbfinale in Turin. Das ist so beim Mittagessen, da kommt der Littbarski auf mich so: Was erzählst du dem Trainer? Wie kannst du dem Trainer sagen, dass ich nicht fit bin? Du spinnst wohl komplett und so. Da sag ich zum Franz: Was hast du denn Litti erzählt? Er sagt, dann lass ihn am Arschlecker, mir ist nichts besser weggefallen, der spielt einen nicht. Und dann hat gesagt: Du hast schon, der ist nicht fit.
Für alle, die den Schluss nicht verstanden haben, dem Franz ist keine bessere Ausrede für Littbarskis Nichtnominierung eingefallen, als zu behaupten, der Klaus Eder habe gesagt, er sei nicht fit. Und dem Eder habe er empfohlen, sich am Arsch lecken zu lassen, wenn Litti ihn ausschimpft. So war er, der Franz. Im Gegensatz zu 1986 stellt der Teamchef nicht Lothar Matthäus als Sonderbewacher für Diego Maradona auf, sondern Guido Buchwald. Schließlich ist Lothar mittlerweile der beste Spieler im Team und soll nicht für so eine defensive Sonderaufgabe abgestellt werden. Der Kaiser hat es im Nachhinein als Fehler angesehen, dass er Lothar im Finale 1986 zu defensiv eingesetzt hat und will die Offensive so etwas stärken. Ein toller Schachzug, denn Buchwald macht das Spiel seines Lebens und wird fortan Diego gerufen. Und so geht die DFB-Auswahl ins Endspiel. Bodo Ilgner, Klaus Augenthaler, Jürgen Kohler, Guido Buchwald, Thomas Berthold, Thomas Hessler, Lothar Matthäus, Pierre Littbarski, Andi Brehme, Rudi Völler und Jürgen Klinsmann. Beim Gegner, den sogenannten Gauchos, fehlen einige wichtige Akteure wegen Gelb- und Rotsperren. Aber wenn ein Maradona spielt, ist es eh wurscht, wer da sonst noch so rumrennt. Naja, nicht ganz, denn Deutschland bekommt von den Experten schon die Favoritenrolle zugeteilt. Zwischen Lothar und Diego geht's aber noch ganz schön locker zu, oder?
War am Tag vor dem Finale, da haben wir dann im Olympiastadion schon trainiert und da waren die Argentinier noch da. Da hat der Lothar Matthäus sich mit dem Diego Armando Maradona sich die Bälle so hin und her gefühlt, wirklich spitze Hacke, Schulter links, rechts, aber da muss ich sagen, war der Lothar Matthäus ist dem Diego im Nichts nachgestanden. Das einzige Unterschied war, dass der Diego noch mit offenen Schürbanden spielt.
Es ist Sonntag, der 8. Juli 1990. Mit Rudi Völler und Thomas Berthold vom AS Rom haben zwei Nationalspieler im Stadio Olimpico ein Heimspiel. Dazu kommen die drei Mailänder, Brehme, Klinsi und Matthäus. Und da die Argentinier im Halbfinale Italien rausgeworfen haben und ihr Star Maradona beim ungeliebten SSC Neapel aus dem Süden des Landes kickt, ist quasi das ganze Stadion für die deutsche Mannschaft.
Matthäus, Traumpass Völler. Und was gibt er? Er gibt Elfmeter! Er gibt Elfmeter!
In der 85. Minute holt Rudi Völler nach einem schönen Steckpass von Lothar Matthäus einen Elfmeter raus. Besser gesagt, er schindet ein. Weil was wäre wohl passiert, wenn es da schon den Videobeweis gegeben hätte? So aber kommt es dann zum wichtigsten Elfer in Lothars Karriere, nämlich zu dem, den er gar nicht schießt. Er lässt Andi Brehme den Vortritt, der verwandelt, platziert links unten und the rest is history, oder? Aber was zum Teufel ist da los? Lange sieht es für viele in Fußball-Deutschland so aus, als wolle sich Matthäus vor der Verantwortung drücken. So wie damals, nach dem berüchtigten verschossenen Elfer für Gladbach im Pokalfinale 84. So formuliert es auch Kalle Rummenigge als Co-Kommentator für die ARD.
Hat er auch bei Inter Mailand im Übrigen in den ganz, ganz wichtigen Spielen hat Lothar ihm immer diesen Part überlassen. Und Brehme hat eigentlich auch dort nie versagt. Brehme gegen den Elfmeter-Töter Goikoetxea. Ja! Tor für Deutschland 1:0 durch Andreas Brehme. Alles wie gehabt, mit rechts, flach ins linke Eck. Goikoetxea wusste alles. Nur halten konnte er ihn nicht.
Wie wir heute wissen, gibt es einen triftigen Grund für Matthäus, nicht anzutreten. Er hat einen neuen Schuh an, weil sein alter Schuh in diesem Spiel kaputt gegangen ist. Und wisst ihr, was das für ein Schuh war? Den hat er 1988 Diego Maradona beim Abschiedsspiel für Michel Platini ausgeliehen. Maradona hat dann für sich die Schnürung verändert und sie ihm zurückgegeben. Fortan spielt Lothar in der Nationalmannschaft in diesen Adidas-Schuhen mit Maradonas Schnürung. Der Fußballgott will anscheinend nicht, dass er in Maradonas Schuh Weltmeister wird und daher zerbricht dieser Schuh in der 30. Minute. Zusammen mit Fußballjournalismus-Urgestein Alfred Draxler blicken Lothar und Andi auf das Schuhmalheur zurück.
Dein Schuh, wir müssen das, glaube ich, den Zuschauerinnen und Zuschauern nochmal erzählen, dein Schuh war in der ersten Halbzeit kaputt gegangen.
Kaputt.
Es war ein Stollen rausgebrochen.
Ja.
Und es war ein Riss in der Sohle.
In der Sohle, genau. Die Sohle kaputt, also man konnte nicht mehr laufen. Es ist das Gleiche, wenn man heute den Schuh, wenn die Sohle weghängt, dann kauft man sich auch neue Schuhe oder zieht man sich zumindest neue Schuhe an. Ich hatte aber keine Ersatzschuhe dabei, sondern es war das einzige Paar Stollenschuhe, das ich dabei hatte. Aber wir hatten dann natürlich einen Manfred Drechsler bei uns, der dann die Ersatzschuhe dabei gehabt hat, aber nagelneu im Karton. Und so einen Schuh habe ich dann angezogen. Und es war auch nicht nur neuer Schuh, sondern es war ein ganz anderes Modell, das 1990 zur Weltmeisterschaft herausgekommen ist.
Und dann hast du freiwillig verzichtet. Hast du Andi gesagt, schießt du?
Ja, ich habe mich nicht sicher gefühlt und habe gesagt, Andi, hör zu, weißt du ungefähr Schuhe, auf Schuh gedeutet, war ja auch eine Entfernung. Ich sage, schießt du? Und dann hat Andi gesagt, ja, mache ich.
Schuhe hin, Schwalbe her, das interessiert danach keinen mehr. Und so klingt das auf dem Platz, wenn Deutschland Weltmeister wird. Es braust ein Sturm der Begeisterung durch die Nacht von Rom und überall in Deutschland. In allen Ferienorten, an denen Deutsche mit Handtüchern ihre Strandliegen reservieren, wird gefeiert. Hubkonzert am dänischen Nordseestrand, Autokorso um die Ferienanlage in Südspanien und Polonaise im Berghotel in Österreich. Jawohl, Deutschland ist Weltmeister. Das Bild eines nackten Lothar Matthäus, der seine Kronjuwelen mit dem WM-Pokal bedeckt, geht um die Welt. Die Mannschaft feiert bis in den Morgen, bis Lothar und sein Kumpel Andi Brehme sich bei einem Bier auf der Wiese der Hotelanlage treffen und sich gegenseitig auf Italienisch loben. Hai fatto bene. Hast du gut gemacht. Hat er wirklich gut gemacht, der Andi Brehme, zu dem ich an dieser Stelle jetzt auch nochmal ein paar Worte sagen möchte. Andi ist am 19. Februar 2024 im Alter von nur 63 Jahren von uns gegangen. Und mit ihm verbinde ich für immer diese WM 1990. Sein 2:0 im Achtelfinale gegen die Niederlande mit rechts. Sein Freistoßtor im Halbfinale gegen England mit links. Und schließlich, wieder mit rechts, sein Elfmeter im Finale. Den aus gerade gehörten Gründen eben er und nicht sein bester Kumpel Lothar geschossen hat. Im Zuge dieses Podcasts habe ich mir auch nochmal viele Sachen von Andi Brehme angeschaut und dabei einmal mehr festgestellt, was für ein wunderbarer Kicker er war. Am meisten gefreut habe ich mich für ihn, als er 1989 vollkommen verdient zum Fußballer des Jahres in Italien gewählt wurde. Vor Lothar, vor Maradona, vor Ruud Gullit, Marco van Basten und Frank Rijkaard. Ich durfte ihn einmal treffen und habe ihn da als einen super freundlichen, bodenständigen, verbindlichen und lustigen Typen kennengelernt. Als einen, den das Rampenlicht und die Öffentlichkeit nicht so wirklich behagten. Er wollte eigentlich nur Fußballer sein. Lothar hat zu seinem Tod auf seinen Socials einige gemeinsame Fotos gepostet und dazu geschrieben: Andi, mein Freund, mein Mitspieler, mein Held. In diesem Sinne, hai fatto bene, Andi. Und mit diesem beinahe intimen Moment zwischen zwei Freunden wird es höchste Zeit, vom sportlichen Ablauf dieser WM zum Geschehen neben dem Platz zu kommen.
Die Harmonie hielt über das gesamte Turnier, von Kaltern über Mailand und Turin bis Rom. Franz Beckenbauer hatte daran großen Anteil. Man musste sich nicht heimlich wegschleichen, um bestimmte Dinge zu erledigen. Wir haben Grillabende veranstaltet, die nicht jeder unter 0,8 Promille beendete. Ich hatte außerdem mein Auto dabei. Einen roten Peugeot Cabrio, der uns Spielern Mobilität garantierte. Der Schlüssel steckte immer. Er war die Hure für jeden.
So schildert es Lothar in seiner Biografie. Unsere bayerische Fraktion kann da nur beipflichten.
Ja, aber es war eine Truppe damals in Italien. Ja. Ja. Hat auch damit zu tun gehabt, dass 4 oder 5 Spieler in Italien spielten.
Ja, das war schon ein Riesenvorteil.
Ja, der Lothar hat ein Motorboot gehabt am Kummersee.
Na, Kummersee.
Da haben wir das eine oder andere Mal einen Ausflug gemacht. Es war wunderschön, aber ich habe gesagt, einmal und nie wieder. Es war nicht das Boot fahren, sondern wie der Lothar Auto gefahren ist. Hat es ein Peugeot Cabrio gehabt. 3 Tote gestanden. Er kommt so raus daher, ich wollte immer nachher was. Also, bis man da unten war, nicht mehr auf. Vergesse ich nie.
Spätestens mit dem Gewinn der WM und dem Erfolg bei Mailand ist Matthäus ja auch ein richtiger Werbestar geworden und er wird als Gesicht für American Express von der Starfotografin Annie Leibovitz inszeniert. Das ikonische Foto kennt ihr bestimmt alle. Lothar sitzt im Unterhemd mit Hosenträgern in einem alten Hauseingang. Einen abgewetzten Lederball an den Füßen, etwas Gel im Haar und den Blick in die Ferne gerichtet. Mit diesem Fotoshooting, es gibt vergleichsweise lächerliche 25.000 D-Mark Gage dafür, ist auf einen Schlag das Fukuhila-Image des deutschen Fußballs passé. Ich meine, der Lothar hat ja schon die Anlagen, ein gut aussehender Typ zu sein. Symmetrisches Gesicht, markanter Kiefer, volles Haar. Das war einfach immer eher ein Style-Problem. Aber jetzt sieht er auf einmal cool aus. Anscheinend ist er damit auch zu cool für das sommersprossige Mädel aus Röttenbach, das er 1979 kennen und lieben gelernt hat. Seine Leidenschaft für die Jugendliebe Silvia ist erloschen und dafür ist er Feuer und Flamme für die Schweizer TV-Moderatorin Lolita Morena, die ihm schon 1986 bei einem Hallenfußballturnier ins Auge gefallen ist. Doc Müller-Wohlfahrt hat die beiden damals übrigens einander vorgestellt. Während der WM 90 vertelefoniert der verliebte Fußballer einige tausend Mark und kündigt dann seiner Frau an, im Sommer 91 mit jener Lolita in den Karibikurlaub fahren zu wollen. Silvia hat ihm das ein oder andere Finsternöllchen verziehen. Wir erinnern uns an die Paradefriseurin Rosi aus Augsburg, hat nun aber endgültig die Schnauze voll und zieht mit den beiden Töchtern aus der gemeinsamen Villa aus. In seiner Biografie gibt Matthäus Einblicke zu dieser Trennung.
Ich bin nicht der Meinung, dass man eine Ehe nur wegen der Kinder aufrechterhalten sollte. Ich habe nach etwas mehr Aufregung gesucht. Es kristallisierte sich die Idee in meinem Kopf heraus, etwas versäumt zu haben als Mann. Eine einzige Frau im Leben? Ja, mein Vater würde das vielleicht gut finden. Aber nicht ich.
Passenderweise schimpfte sein Vater in der Vox-Doku Lothar immer am Ball über Lothars späteres Liebesleben, dass das eine Lumperei sei, auf die man nicht stolz sein könne. Hartes Urteil, finde ich. Über dieses Stück Reality-TV-Geschichte wird auch noch zu reden sein, aber nicht in dieser Folge. Bevor es zur Lumperei im 21. Jahrhundert kommt, ist da Lolita. Wer aber ist diese Frau, bei der Lothar das findet, was er vorher verpasst hat? Lolita Morena wird in Italien geboren und studiert Archäologie, als sie mit 22 zur Miss Schweiz gewählt wird und vierte Plätze bei der Miss World Wahl 82 und der Miss Universe Wahl 83 erreicht. Ob sie ihr Archäologiestudium je beendet hat, kann ich nicht sagen. Aber sie arbeitet fortan als Moderatorin, Model und Schauspielerin in der Schweiz und moderiert zum Beispiel 1989 den Grand Prix d'Eurovision de la Chanson. Durch die Beziehung zu Lolita rückt Lothars Liebesleben erstmals so richtig in den Fokus. Und dieses Thema wird den Boulevard auch in den nächsten Jahrzehnten zuverlässig beschäftigen. Lothar in Italien. Was für eine Erfolgsgeschichte. Jedes Jahr ein neuer Titel. 89 der Scudetto, 90 Weltmeister und 91 UEFA-Pokal. Endlich der erste internationale Titel. Lothar wird dann 1991 auch noch zum ersten FIFA-Weltfußballer aller Zeiten gewählt. Mehr Erfolg geht nicht. Zum Vergleich, sein Konkurrent Diego Maradona hat in der Saison nur 18 Mal in der Serie A gespielt und muss ab Spieltag 27 mit einer Dopingsperre aussetzen. Lustigerweise ist er in all den Jahren zuvor, trotz seines Kokainkonsums, nie bei einer Dopingprobe durchgefallen. Achtung, Verschwörungstheorie. Erst nachdem er im WM-Halbfinale 90 die Italiener rausgeworfen hat, schauen die Kontrolleure anscheinend etwas genauer hin. Er flüchtet nach Argentinien und wird mit einem halben Kilo Koks erwischt. Der Abstieg des Weltstars beginnt. Solche Sorgen hat dein Lothar Matthäus nicht. Doch bei Inter läuft's in der Folge nicht mehr so rund. Vor allem seit Trainer Papa Trapp bei Rivale Juventus Turin angeheuert hat und Lothar zu Real Madrid wechseln will. Inters Präsident Pellegrini ist aber nicht gut auf die Madrilenen zu sprechen, seit sie ihm den chilenischen Superstar Ivan Zamorano weggeschnappt haben und schiebt dem Wechsel einen Riegel vor. Dabei hätte Lothar so gerne noch Spanisch gelernt und hat deshalb nach dem letzten Saisonspiel 1991 einfach mal auf der Pressekonferenz seinen Wechsel angekündigt. Stattdessen spielt er mit Mailand eine schwache Saison 91-92 und tritt im Heimspiel gegen Parma am 12. April 1992 bei einem Zweikampf unglücklich in ein Loch im legendär miesen Mailänder Rasen. Der Rasen bekam nämlich zu wenig Licht. Ein Problem, das viele Stadien zu der Zeit haben. Und der Platz im San Siro wird der von gleich zwei Mailänder Clubs malträtiert. Ergebnis? Weggeknickt, Knie verdreht, Kreuzbandriss. In den frühen 90ern kann so eine Verletzung sehr langwierig sein oder sogar das Karriereende bedeuten. Vor allem für einen 30-Jährigen. Also ab in den Flieger nach München zu Doc Müller-Wohlfahrt und von dort quasi direkt weiter zu Doc Stedman in Colorado. der Kniepapst, bei dem sich über die Jahre die Patientenakten von Ronaldo, also dem aus Brasilien, Martina Navratilova oder Bodie Miller gestapelt haben. Von seinem Mailänder Club wird Lothar ziemlich allein gelassen. Man hat ihn wohl abgeschrieben und kräftige neue Spieler investiert, unter anderem in Matthias Sammer. Aber da haben Clubchef Pellegrini und Co. sich geschnitten. Am Tag nach der OP, 11 Tage nach der Verletzung, beginnt das Reha-Programm. Ich stelle mir das so vor. Wir stehen in Lolita Morenas modern und stilvoll eingerichtetem Apartment bei Genf. Die Spedition trägt Heimtrainer und Massagebank herein. Die hochschwangere Lolita rümpft die Nase, weil ihre sorgsam gestaltete Wohnung nun zu Lothars Reha-Zentrum werden soll. Doch schon im Sommer 1992 ziehen die beiden nach Italien, wo Lothar in Civate ein Haus besitzt. Das Reha-Zentrum steht nun, um einige Geräte erweitert, in der Garage der Villa, mitsamt Fernseher, auf dem Lothar die EM in Schweden verfolgen kann. Bei dem Turnier ziehen nun der freche junge Stefan Effenberg und der letzte beste Fußballer der DDR, Matthias Sammer, im Mittelfeld der Truppe von Berti Vogts erfolgreich die Strippen. Dass die heimische Presse von seinem Karriereende raunt und die Nationalmannschaft ohne ihn ins Finale der EM einzieht, muss ein riesiger Motivationsschub gewesen sein. Und so quält er sich durch das rigorose Programm, das unter anderem vorsieht, dass er im Garten auf einem Trampolin hüpft und Lolita ihm Bälle zuwirft, die er zurückspielt. Da Lolita natürlich mit dem kleinen Baby Loris sehr beschäftigt ist, kann sie ihm nicht viel mehr zur Seite stehen. Also wird kurzerhand ein lokaler Amateurtorwart als Sparringspartner engagiert. Für die professionelle Reha-Arbeit hat Matthäus den Physiotherapeuten Martin Dietmeier aus Klaus Eders Praxis verpflichtet, den unser Redakteur Stefan ans Telefon gekriegt hat. Dietmeier erklärt uns, warum Lothars Körper und auch seine Spielweise ihn vor einem möglichen Karriereende bewahrt haben.
Einfach von seiner sozusagen Kinematik, von seiner Ergonomie und Ökonomie, mit der er Fußball spielen konnte, anders als irgendein Schlacks oder irgendeiner, der eben ganz andere Verhältnisse aufweist, biomechanisch, würde ich sagen, hatte der Lothar gute Vorteile und die hat er als Spieler umgesetzt und die haben ihn zusammen mit seiner Motivation und mit seinem Ehrgeiz insgesamt in die Karten gespielt, so würde ich das sagen. Also er war etwas, prädestiniert dafür, einen guten Heilungsverlauf hinzulegen.
Und damit es mit der Reha klappt, wird Dietmeier mitsamt Equipment per LKW zum Comersee verfrachtet. Doch die Konstellation mit Lothars Familie und dem Physiotherapeuten im Haus hält nicht lang.
Er hat sich immer eigentlich nicht lösen können von der Vorstellung, dass er, wenn er unten arbeitet, dass er irgendwie oben fehlt. Ich drück mich mal locker aus. Ich fand die Lolita eigentlich ganz cool. Die hat nie was gesagt, meiner Erinnerung nach. Aber der Lothar hat immer wieder gedacht, er muss ihr mehr entgegenkommen. Und es war dann, ich glaube, das hat ihn gestresst. Und dann hat es eben nach der Woche so geendet. Dann bin ich nochmal runtergeflogen nach dem Wochenende. Und dann hat der Lothar zu mir gesagt, du, das liegt jetzt nicht an dir. Ich kann das so nicht weitermachen. Ich muss das irgendwie anders organisieren. Ich musste es irgendwie anders hinkriegen und dann habe ich noch ein Weißbier getrunken bei ihm und dann hat er mich wieder heimgeschickt.
Während die Presse immer noch vom Karriereende fabuliert und die Verantwortlichen von Inter sich nie blicken lassen, um sich über den Heilungsverlauf zu erkundigen, kommt Ex-Trainer Trapattoni vorbei. Er hat sich das Video der OP ausgeliehen und nie zurückgegeben, wie Lothar in seiner Biografie vermerkt. Lothar vergisst nämlich nichts. Außerdem kommt ein Gesandter des FC Bayern München zu Besuch, nämlich Verwaltungsratsmitglied, Fleischfabrikant und Beckenbauer Intimus Rudi Hudek. Er ist auch mit Lothar freundschaftlich verbunden und hat ihn später als Werbeträger für seine Cabanos-Würstchen gebucht. Über ihn sickert dann durch, dass sich die Beziehung zum Interpräsidenten ziemlich abgekühlt hat und Lothar sich durchaus vorstellen könne, zu den Bayern zurückzukehren. Auch, dass sich die Reha erfolgreich gestaltet, teilt der umtriebige Großmetzger den Münchner Verantwortlichen mit. Die Verantwortlichen von Inter wiederum hat Ehrlichkeitsfanatiker Lothar über die Fortschritte im Dunkeln gelassen. Die mussten den Eindruck haben, dass er noch lange fehlen würde. Und so kommt es, dass der Weltfußballer nach zähem Ringen mit Pellegrini für relativ bescheidene 4 Millionen D-Mark zur Saison 92-93 zurück in die bayerische Landeshauptstadt wechseln darf. Einfach weil sich bei Inter keiner so wirklich um Lothars Verletzung gekümmert hat und weil man sich in Bayern, so von Wurstfabrikant zu Wurstfabrikant, von Hudek zu Hoeneß, durchaus auch mal über menschliche Sehnen und Bänder unterhalten kann, statt immer nur über Schweinefüße. In München erwartet ihn nun ein Verein, der in der Vorsaison nur den 10. Platz erreichen konnte. Den 10. Platz. Der FC Bayern München. Hinter Nürnberg. Hinter Karlsruhe. Als Bayern-Fan denke ich mit Grauen an die Saison 91-92 zurück. Denn die ist die reinste Katastrophe. Man scheitert in der zweiten Runde des DFB-Pokals am Zweitligisten FC Homburg. Und in der zweiten Runde des UEFA-Pokals an Kopenhagen. Mit 6:2 haben die uns abgefieselt. Mei, oh mei, oh mei. Man kann also schon sagen, dass die Bayern sich zu der Zeit in einer so misslichen Lage befinden, dass die Aussicht sehr verlockend ist, Lothar Matthäus wieder an Bord zu holen, trotz eines Kreuzbandrisses. Weil viel schlimmer konnte es ja nicht mehr kommen. Gleichzeitig gibt's Unruhe ohne Ende beim sogenannten FC Hollywood. Das lässt sich auch an der Zahl der Trainer ablesen, unter denen Lothar Matthäus der Leitwolf sein soll. Ribbeck, Beckenbauer, Trapattoni, Rehhagel, wieder Beckenbauer, wieder Trapattoni und letztlich Ottmar Hitzfeld, der das Team ins ruhige Fahrwasser schier endlosen Erfolges führt. Deshalb seid dabei, wenn es in Folge 5 heißt Return of the Lothar. Dann reden wir mit Mehmet Scholl, Thomas Helmer und unserer Bayern-Runde über eine Bayern-Kabine voller Alpha-Männchen und den Mehmet-Mentor Matthäus. In diesem Sinne haben wir wieder was gelernt. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Und dann habe ich mir Lothar angeschaut und habe gesagt, okay, habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Größer, breiter, muskulöser. Aber der Mann war pures Dynamit.
Kam aber dann eben mit der Reputation eines Weltspielers, eines Weltmeisters und auch persönlich reifer aus diesem Italien-Intermezzo zurück und hat dann wirklich die Geschicke beim FC Bayern auf dem Platz ganz klar dominiert in den nächsten Jahren.
Lothar hat jegliche Basis verloren zur Mannschaft und es würde überhaupt keine Zusammenarbeit mehr geben. Das gilt nicht für die EM, sondern auch wird es kein Comeback mehr nach der EM geben für Lothar Matthäus.
Privat steht er wieder vor dem Ende. Der Rekordnationalspieler und seine zweite Ehefrau Lolita Morena haben sich getrennt.
Elf Leben, die Welt von Lothar Matthäus, ist eine Produktion der WakeWord Studios im Auftrag von RTL Plus. Host Markus Kafka. Buch Jörg Groß-Kraumbach. Regie Bernie Meyer. Redaktion Stefan Rommel, Bernie Meyer, Tim Pomarenke und Markus Kafka. Beratung Storytelling Tim Pomarenke. Sounddesign Fabian Schäffler. Sprecher Josefine Arleit und Jörg Groß-Kraumbach. Projektmanagement Josefine Arleit. Redaktionsleitung RTL Silvana Katzer. Executive Producer WakeWord Ruben Schulze-Fröhlich. Executive Producer RTL Andrea Zuska und Christian Schalt.
Du möchtest weiterhören? Kein Problem. Auf RTL Plus gibt es bereits jetzt weitere Folgen. Alles komplett kostenlos. Viel Spaß!